نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة البقرة، Vers 142 bis 152. Die letzten paar Ayat haben wir darüber gesprochen und darüber gelesen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns einlädt oder uns beschrieb, dass es die beste Kennzeichnung für uns ist, die beste Sache für uns anzunehmen ist, die Religion von Allah ganz und gar anzunehmen. Ganz und gar in die Religion von Allah, in den Islam einzutauchen. Ihr erinnert euch, Allah sagte, Sibratullah, die Farbe von Allah. Und damit war die Religion von Allah gemeint. Und Allah sagte, und wer ist schöner, besser in der Religion, also in der Farbe, als Allah? Also welche Farbe, welche Kennzeichnung, welcher Name, welche Sekte, welche Gruppierung kann besser sein als diese eine Kennzeichnung, dieser eine Name, nämlich bei Allah als Muslim, als Gottesergebener zu gelten? Denn, also die Lösung ist dann also, der Nutzen ist, alles zu lassen und voll und ganz den Dien, die Religion von Allah zu nehmen, darin einzutauchen, ganz und gar, nur für Allah subhanahu wa ta'ala, voller Aufrichtigkeit. Denn am Tag der Auferstehung wird uns nichts nützen, außer dieser einer, unser Herr. Die Lösung ist also, dorthin zu gehen, sich dorthin zu wenden, wo Allah dich hinwendet, wo er dir befiehlt, dass du dorthin gehen sollst. Ob das nun gegen alle geht, oder ob auch andere Menschen mit dir sind oder gegen dir sind. Wenn er sagt, dann müsste es getan werden. Wenn er sagt, wende dich dorthin, dann wenden wir uns dorthin. Wenn er sagt, akzeptiere das, dann akzeptieren wir das. Denn ihm haben wir doch am meisten zu verdanken. Warum sollen wir dann nicht ihm alleine auch gehorchen? Ihr erinnert euch an Surat al-Fatiha, wo wir sagten, alles Lob, jeder Dank gebührt Allah. Und dann später in derselben Sura dann Allah darum bitten oder dann Allah versichern, dass Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Dass ja, alles Lob, jeder Dank gebührt dir, alles kommt von dir, alles was wir haben, was wir sehen und sogar nicht sehen können, ist nur von dir allein, darum dir allein dienen wir und dich allein bitten wir um Hilfe. Ein Mu'min wartet also nur auf einen Hinweis, auf einen Befehl und selbst wenn Allah dann erst das eine sagt und dann genau das andere befiehlt, egal, es ist sein Befehl und jemand, der wirklich Muslim, der Aslama, der sich Allah ergeben hat, wer das gemacht hat, dem wird es nichts ausmachen, einem Befehl von Allah zu folgen, auch wenn zuvor genau das andere befohlen worden ist. Erinnert euch an die Beschreibung der Munafiqin, die genau das Gegenteil taten. Sie gingen auch manchmal mit dem Islam, sie gehorchten auch manchmal den Regeln des Islam, aber meistens dann, wenn es ihren Interessen entsprach. Sobald es gegen ihre Interessen verstieß, ließen sie den Gehorsam, ließen sie das Mitgehen mit dem Islam und wandten sich anderen Richtungen zu. Und so soll der Mu'min sich nicht benehmen. Allah Ta'ala wollte mit der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die, wie ihr wisst, dadurch, dass sie den letzten Propheten, der gesandt werden sollte, dadurch, dass sie das letzte Buch, das offenbart werden sollte, dadurch, dass sie also die letzte Umma ist, die geschickt werden sollte zu den anderen Menschen, mit dieser Umma wollte Allah Ta'ala eine Gruppe erschaffen, die rein von jeglicher anderen Kennzeichnung war, die rein von Ta'assub, ihr erinnert euch, diese überhöhte Gruppen- oder Stammesliebe, dass man eine Liebe oder die Liebe zum eigenen Stamm. Und ihr könnt Stamm ersetzen mit Nation, Sekte, Gruppe, Familie meinetwegen, irgendetwas, dass man die Liebe dazu über die Liebe von Allah stellt. Über die Liebe zur Wahrheit wird diese Liebe gestellt und wird zum Kriterium gemacht, für was ich für richtig halte und was ich für schlecht halte. Wenn meine Gruppe sagt, das ist schlecht, dann ist das schlecht. Egal, was Koran und Sunna dazu sagen. Wenn meine Gruppe sagt, das ist gut, dann ist das gut, egal, was Koran und Sunna dazu sagen. Ja, ihr erinnert euch, deswegen wurden ja die Juden und Christen im Koran immer wieder als nicht korrekt beschrieben, als falsch kritisiert, weil sie genau diesen Fehler taten. Sie nahmen nicht mehr das als Wahrheit, was von Allah kam, sondern das, was sie selber und ihre Gruppe und ihr Namen als richtig und korrekt eingestuft hatten. Und die letzte Umma, die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sollte eine solche Lehre empfangen von Allah, dass sie frei von solch einer Denkweise war, frei von Nifaq, um nämlich Großes zu leisten, eine besondere Aufgabe von Allah entgegennehmen zu können. Und deswegen kamen, besonders auf die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, immer wieder von Zeit zu Zeit verschiedene Tests von Allah, verschiedene Prüfungen, um nämlich zu sehen, um auszusieben, dass wer standhaft bleiben würde und wer treu ergeben bleiben würde und wer nicht. Einer dieser Tests war die Änderung der Gebetsrichtung. Die Änderung der Gebetsrichtung, die Änderung der Qibla. Wir wissen, dass Ibrahim a.s., das haben wir schon in Surat al-Baqarah zusammen gelesen, dass Ibrahim a.s. zusammen mit seinem Sohn die Kaaba, die Moschee, das Haus, das wir in Mekka sehen können, dass er die Kaaba wieder aufbaute. Und zwar, wir merken uns, wieder aufbaute. Das heißt, sie war auch schon vorher auf demselben Platz schon mal gewesen. Und man sagt, das erste Haus, das für die Menschen gelegt wurde, ist das, was in Mekka steht. Das werden wir in Surah Al-Imran noch lesen, dass das erste Haus, das für die Menschen gelegt wurde, ist Lalladhi bi Bekkata, sicherlich das, was in Bekka, also ein anderer Name für Mekka, sich befindet. Also schon zuvor war die Kaaba dort gewesen und wurde dann zum Beispiel in dem Sturm von Noah a.s., von Nuh a.s. zerstört und dann immer wieder von Zeit zu Zeit aufgebaut. Und einer dieser Wiederaufbauer war dann Ibrahim a.s. Und er baute sie auf und wir werden später im Koran lesen, dass Allah dann Ibrahim a.s. befahl, dass nun verkünde in den Menschen die Hajj. Also seit Ibrahim a.s. Zeiten schon ist die Hajj ein Ritual, ein Gottesdienst, das von den Menschen durchgeführt wird, von den Muslimen durchgeführt wurde und auch an die nächste Generation so weitergegeben wurde und dann halt, wie wir dann beobachten können, von den Götzendienern, die sich in Mekka aufhielten, die sich aber selbst noch auf der Religion von Ibrahim beriefen. Also wir folgen der Religion von Ibrahim, aber dabei nicht bemerken, dass sie die wahre Religion von Ibrahim schon längst verändert und durch ihren Götzendienst und ihre Unreinheiten verschmutzt hatten. Aber sie machten trotzdem noch, ein Ritus ihrer Rituale war, die Hajj zu verrichten. Also bei ihnen war auch die Kaaba ein großes, großes Heiligtum und auch das Gebiet um die Kaaba herum galt bei ihnen als Haram, als heiliges Gebiet. Dann circa, also schon seit der Zeit von Ibrahim a.s. und sogar davor, war die Kaaba schon Gebetsrichtung, also die Richtung, in der man sich hinwandte, um zu beten, für alle, die sich Muslime nannten, die dem einen Gott glauben, den Ibrahim a.s. lehrte und seine Söhne und dann seine Söhne, die Söhne seiner Söhne auch lehrten, die dieser Religion, also Islam, folgten, die beteten auch in diese Richtung. Dann wurde unter Suleiman a.s. der berüchtigte und berühmte Tempel in Jerusalem gebaut. Ja, wir wissen, dass er diesen großen und prächtigen Tempel sogar mit Hilfe von anderen Wesen baute. Und dann war auch dies dann ein Heiligtum, das vom Islam auch als Heiligtum betrachtet wurde. Und dort entstand dann durch diesen Tempel die Qibla, die Gebetsrichtung derjenigen, die sich Juden oder Bani Israel nannten. Okay? Und das war circa 1300 Jahre, nachdem Ibrahim a.s. die Kaaba aufgebaut hatte. Okay? Oder nach der Zeit von Ibrahim a.s. Ein Zeichen des letzten Propheten, also wir wissen ja, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der letzte Prophet von Allah, dass er schon in den früheren Büchern und Schriften von Allah prophezeit worden war. Also in dem Buch der Juden, in der Tora, in den Schriften der Christen, der Injil, gibt es eindeutige Prophezeiungen, Hinweise, dass so und so wird der Prophet sein, er wird dort und dort auftauchen, er wird diese und diese Eigenschaften haben. Und in diesen Prophezeiungen stand auch, dass seine Gebetsrichtung würde Richtung Mekka sein, also Richtung Kaaba. Das war eine Eigenschaft, eine Charakteristik, die dieser letzte Prophet, a.s., tragen würde. Und solange der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich in Mekka aufhielt, wir wissen, die ersten circa 13 Jahre des Prophetentums hielt Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich in Mekka auf. Und in dieser Zeit war es auch so, dass er Richtung Kaaba betete. Und zwar, in Ibn Kathir wird auch gesagt, dass er betete in so eine Richtung zu Kaaba, dass er auch gleichzeitig Richtung Jerusalem betete. Also er betete zwischen den zwei Ecken von Kaaba, so dass hinter der Kaaba quasi in dieser Richtung auch dann Jerusalem lag, und so hatte er in einer Richtung beide Heiligtümer vor sich. Aber nach der Auswanderung nach Medina war es so, dass nördlich von Medina Jerusalem lag und südlich von Medina Mekka und somit auch die Kaaba lag. Also genau gegensätzliche Richtungen. Und Allah befahl dann die erste Zeit in Medina, dass die Muslime sich nun für ihr Gebet Richtung Jerusalem, Richtung Beit al-Maqdis wenden sollten. Richtung diesen heiligen Moschee in Jerusalem, in diese Richtung wenden sollten. Und dazu lesen wir eine Überlieferung von Bukhari, in Ibn Kathir wird die erwähnt, dass von Bara bin Azib radiallahu anhu wird berichtet, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betete Richtung Beit al-Maqdis, also Jerusalem, für circa 16 oder 17 Monate. Aber er wünschte sich, dass er doch Richtung Kaaba, also in Mekka, beten könnte. Das erste Gebet, welches er wieder zu Kaaba betete, war das Asr-Gebet in der Gesellschaft von einigen Leuten. Dann, also in der Gesellschaft von einigen Leuten befand er sich, und während des Gebetes wurde ihm offenbart, dass ab jetzt wende dich wieder Richtung Kaaba. Und in dem Gebet wandte er sich also in die andere Richtung, Richtung Kaaba. Und einer, der mit ihm das Gebet verrichtet hatte, ging also weg von ihnen und kam bei einigen Menschen in einer Moschee vorbei, die gerade sich im Rukur, also in der Verbeugung, befanden. Also die waren gerade dabei zu beten und befanden sich in der Position des Rukur, also der Verbeugung. Und zwar beteten diese Menschen noch, gemäß des alten Befehls, Richtung Jerusalem. Dieser Gefährte des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, der mit Rasulullah gebetet hatte, sallallahu alaihi wasallam, er rief sie an, also er sprach sie an und sagte: Bei Allah, ich bezeuge, dass ich gerade das Gebet mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, verrichtet habe, Richtung Mekka. Als die Menschen das hörten, wechselten sie direkt ihre Richtung zum Haus, damit ist die Kaaba gemeint, während sie noch in derselben Position waren, nämlich sich in der Verbeugung befanden, also im Rukur waren. Und das von Bukhari. Also hier wird also berichtet, wie dieser Befehlsänderung vor sich ging. Die Muslime waren im Gebet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam war im Gebet, dieser Befehl kam: Geh und wende dich jetzt Richtung Kaaba. Da gibt es über einige Überlieferungen darüber, noch detaillierter auch, wie das vor sich ging. Und einer, der mit ihnen gebetet hatte, erzählte dann auch den anderen Muslimen, dass: Nein, ab jetzt müssen wir wieder Richtung Mekka beten, Richtung Kaaba beten, nicht mehr Richtung Jerusalem. Und die Muslime folgten direkt diesem Befehl. Und Allah sagt also hier im Koran: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. Bald. Sa ist eine auf die Zukunft verweisende Partikel oder Wortanhängsel. Bald oder sicherlich werden die Sufaha, die Toren, diejenigen, die schwachen Verstand haben, die nicht so klug sind, die Toren von den Menschen werden bald sagen: Was hat sie von der Gebetsrichtung, auf der sie waren, abgewandt? Was hat sie von der Gebetsrichtung, auf der sie waren, abgewandt? Das heißt also, Allah informiert hier schon im Vorab, bevor der Befehl gekommen ist, schon die Muslime, dass: Guck, es wird Menschen geben, die wieder Einwände haben werden, die diesen Befehl oder diese Befehlsänderung als Propagandazweck ausnutzen werden, die wieder Einwände und Zweifel sehen werden in die Herzen der Muslime. Und die werden so und so sprechen. Sie werden sagen: Was hat sie davon abgewendet, auf der Richtung zu bleiben, auf der sie waren? Also solche Einwände werden kommen, und Allah informiert hier schon vorab die Muslime, um den Einfluss auf ihre Herzen schon zu vermindern. Ja, er bereitet sie schon vor. Allah wird bald etwas zu befehlen, und daraufhin werden die Toren, und damit sind mit den Toren sind die Juden, die sich in Medina befanden, und die Munafiqin gemeint, in den Reihen der Muslime, die Heuchler. die sich jeder Propaganda und jedem Einwand, der von irgendeiner Richtung kam, sich direkt eilends anschlossen, um nämlich ihren Zweifel, den sie gegenüber dem Islam hatten, zu bestätigen und Zweifel zu sehen, auch in die Herzen der anderen Muslime. Und diese Toren, Juden und Munafiqin, werden sagen, wenn dieser Befehl kommt, dass ihr nämlich von Jerusalem ändern sollt, die Gebetsrichtung Richtung Mekka, dann werden die Toren sagen, also Allah beschreibt diese Menschen als dumm, als Toren, dass was hat sie von der Gebetsrichtung ändert, abgewandt, auf der sie waren. Wer macht denn Einwände? Solche Einwände. Wie zum Beispiel Kinder machen das ja oft. Kinder. Zum Beispiel man sitzt dabei und liest gerade ein Buch oder versucht gerade zu lernen. Da kommen die Kinder und sagen, Mama, warum lernst du? Ja, warum machen die so einen Einwand? Weil die den wahren Sinn hinter dieser Tätigkeit, die Weisheit hinter dieser Tätigkeit nicht verstehen oder auch nicht verstehen wollen. Genauso waren es auch bei diesen Menschen, die Toren waren, die nicht ihren Verstand benutzten oder nicht verstehen wollten, nicht Verstand benutzen wollten, dass sie den wahren Sinn dahinter nicht erkannten. Sie erkannten nicht, worum es eigentlich wirklich ging. Sie waren noch gefangen in ihrer oberflächlichen Weltanschauungsweise, nach der sie alle Dinge beurteilten. Und sie fragten sich also, was hat sie von der Gebetsrichtung abgebracht, auf der sie vorher waren? Ja, zum Beispiel bei den Juden gab es einige Menschen, die sagten, ja, die Muslime beneiden uns, die haben Hasad gegen uns und deswegen wollen sie nicht auf unserer Gebetsrichtung verbleiben und deswegen haben sie extra geändert. Und durch ihre lügnerischen Reden verdeckten sie den wahren Sinn des Befehls, der nämlich war, dass die Muslime getestet wurden. Dazu kommen wir gleich. Dann sagten diese Toren auch, was ist das für eine Religion oder was ist das für ein Prophet? Wenn es ein wahrer Prophet wäre, dann würde er nicht mal so und mal so befehlen. Ja, ihr erinnert euch auch die Einwände, die sie gegen dieses Nasr-Phänomen des Koran hatten. Dass es im Koran Dinge gibt, die auch abrogiert wurden, abgeschafft wurden, ungültig gemacht wurden von Allah und Allah gab dann einen neuen Befehl. Und genauso hier ist ein Beispiel dafür, dass Allah zuvor einen anderen Befehl gegeben hatte, nämlich betet jetzt nach der Auswanderung Richtung Jerusalem, Richtung Beit al-Maqdis. Und nach ca. 17 Monaten gab er einen anderen, neuen Befehl, betet Richtung Kaaba, Richtung Mekka. Und die Toren, also Juden und Munafiqin, nutzten also diese Nasr, diese Änderung des Befehls, als Propagandazweck aus und machten diese verstandlosen oder nicht sehr klugen Einwände, die zeigten, dass sie den wahren Sinn dahinter nicht verstehen wollten oder nicht verstanden. Allah sagt dazu, قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. Sprich, wie sollen wir reagieren? Was sollen wir dazu sagen? Für Allah ist der Osten und der Westen. يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمُ. Er rechtleitet, wen er will, zu dem geraden Weg. Also für Allah ist doch der Osten und der Westen. Was hat das denn mit einer Richtung zu tun? Allah, dem alles gehört, was wir sehen und was wir nicht sehen, dem der Osten und der Westen gehört, wo immer ihr euch hinwendet, dort ist das Angesicht Allahs. So eine Eier gibt es auch im Koran. Wo immer ihr euch hinwendet, dort ist das Angesicht von Allah. Und er rechtleitet, wen er will. Für uns ist doch wichtig, seinem Befehl zu folgen. Ob er jetzt sagt, betet dorthin oder betet dorthin. Das Beste ist doch der Gehorsam gegenüber Allah. Was ist das denn für ein Einwand, dass man die Richtung ändert? Der Einwand sollte doch, wenn gläubige Menschen, angeblich gläubige Menschen einen Einwand überhaupt haben sollten, dann warum gehorcht ihr nicht Allah? Das sollte doch ein Einwand sein von einem Gläubigen. Und doch nicht, warum diese Richtung oder diese Richtung? Oder warum diese Art oder diese Art? Wenn beide Arten von Allah gekommen sind, dann dürfte es doch keinen Einwand geben. Die Richtung wird ja überhaupt erst wichtig, weil Allahs Befehl dahinter steckt. Das ist das wirklich Wichtige. Denn der Gottesdienst, die Ibadah, ist doch ihm zu gehorchen und nicht Hauptsache eine Richtung zu bleiben. Aber das kann nicht jeder verstehen, weil nicht jeder verstehen will. يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ. Allah rechtleitet, wen er will, aus diesen falschen Ansichten, dieser falschen Absicht und dieser Richtungsorientierung, dass man alles von einer Richtung abmacht, von einer Gruppe abmacht, von einem Namen abhängig macht, rechtleitet diejenigen daraus, die selber auch geleitet werden wollen. Ja, Yahdi may yasha kann heißen, Allah leitet, wen er will. Oder auch, may yasha, Allah leitet, wer will. Wer wirklich Rechtleitung will. Und die Qibla-Änderung war also nur ein Test, um zu sehen, wer Allah aufrichtig gehorsam sein wird. Das wird gleich nochmal genauer gesagt werden. Ein Grund, warum jemand Einwände macht, also so belanglose Einwände, basislose Einwände, ist ja auch oft Neid. Ja, wenn jemand von Neid zerfressen wird, dann kritisiert er Punkte, die überhaupt, also jemand, der ohne Neid diese Situation betrachtet, die jemand gar nicht nachvollziehen kann. Ja, genauso wie Rasulullah s.a.w. uns informiert, dass ein Hadith von Ahmed, dass Rasulullah s.a.w. sagte, dass sie beneiden uns für nichts mehr, als dass sie uns beneiden für den Freitag, damit er meint damit die Juden und die Juden und die Christen, die Ahlul Kitab, dass Juden und Christen beneiden uns für nichts mehr, als dass sie uns beneiden für den Freitag, zu dem Allah uns leitete und sie davon abirren ließ, und für die wahre Qibla, Gebetsrichtung, zu der Allah uns leitete und von der er sie abirren ließ. Und für euer Sagen, Amin, hinter dem Gebetsführer, hinter dem Imam, während des Gebetes. Dass man Amin sagt nach der Surat al-Fatiha. Also diese drei Dinge beneiden sie am meisten bei uns. Beneiden sie am meisten bei uns, und aus diesem Neid heraus machten sie dann diese Einwände, damit den Muslimen, wenn sie schon diesen Befehl von Allah bekommen haben, ihnen die Aufrichtigkeit genommen wird. Ja, wenn sie schon diesen Befehl, diese Gabe, diese Gnade von Allah erhalten, dass sie diese Gebetsrichtung haben, dass sie Richtung dem Haus beten dürfen, das Ibrahim a.s., unser Vorvater, aufgebaut hat, dann sollen sie wenigstens die Aufrichtigkeit verlieren. Dann wollen wir Zweifel in ihre Herzen sehen, wollen wir die Aufrichtigkeit aus ihren Herzen entreißen, damit ihnen dieser Befehl, diese Gnade von Allah so wenig wie möglich nutzen kann. Das ist Neid. Und Allah bewahre uns davor, von dieser Eigenschaft zerfressen zu werden. وَكَذَلِكَ Und so جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Und so, das und so, damit ist gemeint, dass so wie eure Qibla, eure Gebetsrichtung, die Gebetsrichtung von dem Haus von Ibrahim a.s. ist, also das Haus, die von der Kaaba ist, so wie eure Gebetsrichtung die Kaaba ist, genauso machten wir euch auch zu Ummatan Wasatan. Also das gehört alles zu euren Eigenschaften. Ihr seid Ummatan Wasata. Wörtlich heißt das eine Gruppe, eine Gemeinschaft der Mitte. Und eure Gebetsrichtung ist die Kaaba, die Kaaba, die in Mekka steht. Und so machten wir euch zu einer Gemeinschaft der Mitte, damit ihr Zeugen über die anderen Menschen seid, und damit der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, über euch Zeuge sei. Die Gebetsrichtung der Ummah al-Wasata, der letzten Ummah, der Ummah des letzten Gesandten von Allah, sallallahu alaihi wasallam, sollte ja die Gebetsrichtung Richtung Mekka sein. Sollte ja die Gebetsrichtung Richtung Mekka sein. Das war ja schon in den früheren Büchern prophezeit worden. Und um den vollkommenen letzten Dien, die letzte Religion, die von Allah offenbart werden sollte, zu vervollkommnen, musste auch diese Eigenschaft, diese Sache musste noch dazugehören, dass diese letzte Umma, die den perfekten Dien, den vollkommenen Dien von Allah empfangen sollte, dass ihre Gebetsrichtung auch die Kaaba sein sollte. So wie ihr die beste Umma seid, so habt ihr auch die beste Qibla, die beste Gebetsrichtung. Das Wort Ummatan Wasata heißt, wie gesagt, wörtlich eine Gemeinschaft der Mitte. Wasata heißt wörtlich mittlere. Wörtlich mittlere. Wenn wir das wörtlich belassen, dann heißt das Ummatan Wasata im Sinne von, ihr seid die Gemeinschaft, die eine Funktion hat, als Medium zu funktionieren. Als Medium zu fungieren. Also, ihr seid in der Mitte zwischen Allah und den anderen Menschen. Denn wir wissen, dass nach Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Kette der Gesandtschaft von Allah, also die Propheten und Gesandten, die von Allah geschickt wurden, haben in Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihren Abschluss gefunden. Nach Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird es keinen anderen Gesandten mehr geben. Das werden wir in Surat Al-Ahzab noch genauer besprechen. Das heißt, nach Muhammad sallallahu alaihi wasallam muss jetzt die Gemeinschaft von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die sich als Träger des Koran, als Träger der Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam versteht oder sich verstehen sollte, muss sie jetzt also diese Botschaft, die auf Muhammad sallallahu alaihi wasallam offenbart wurde, weiter an die anderen Menschen geben. Also sie ist Mittler, Medium zwischen Allah und den anderen Menschen. Wir laden jetzt die anderen Menschen oder wir sollten jetzt die anderen Menschen zu dem Weg zu Allah, zu Islam einladen. Wir geben diese Botschaft weiter. Denn einen neuen Propheten wird es nicht mehr geben. Das Buch ist jetzt in der Hand der Umma. Das ist unsere Verantwortung und wir müssen dieses Buch den anderen Menschen weitergeben. Auf welche Art und Weise natürlich, da, die werden variieren. Je nach Situation wird es verschiedene Art und Weisen geben. Das zeigt auch die Aya, denn die Aya sagt auch, litakuna shuhada ala nas, damit ihr Zeugen gegen die Menschen seid. Das werden wir gleich noch genauer besprechen. Wasata wird auch gesagt, ist gemeint im Sinne von afdal, beste, vorzüglichste. Also ihr seid die Gemeinschaft, die am vorzüglichsten ist. Also besser als Bani Israel. Besser als die früheren Gemeinschaften. Denn ihr habt das beste Buch. Koran. Das nie wieder verändert werden wird. Ihr habt den besten Gesandten. Sallallahu alaihi wasallam. Der vor allen anderen Gesandten vorbetete. Ja, wenn wir Isra und Mi'raj besprechen, werden wir das auch nochmal genauer nachlesen. Ihr habt die beste Gebetsrichtung. Ihr habt, was eure Religion, euren Dien angeht, eure Gesetze angeht, habt ihr die besten bekommen. Ja, die ausgeglichensten. Und Wasata heißt auch Adl, also die gerechteste oder gerechte Umma, Ummatan Wasata, die gerechte Umma, denn zwischen allen Extremen sind wir der richtige, ausgeglichene, gerechte Weg. Was unsere Gesetze vor allem angeht, unsere Glauben angeht. Allah hat in unserer Religion, im Koran, in der letzten Offenbarung, alles gerecht und genau so offenbart, wie es sein soll. Wie zum Beispiel, wenn wir uns die früheren Gemeinschaften betrachten, dann die Christen gehen ins eine Extrem über ihren Glauben an Isa, indem sie ihn verherrlichen oder zum Gott erklären. Und die Juden gehen ins andere Extrem, indem sie ihn noch nicht mal als Propheten akzeptieren. Und da kommen die Muslime mit ihrem Glauben über den Koran, mit ihrem Wissen vom Koran, dass nein, Isa a.s. ist weder ein Sohn Gottes, noch ist er nur ein normaler Mensch, sondern er ist ein Gesandter von Allah und sein Prophet. Oder in den Gesetzen sehen wir, dass bei den Juden gab es in ihrem Gesetz, wenn jemand getötet wurde, gab es nur die Lösung, Qisas zu machen. Also der Mörder wurde auch getötet. Dann sehen wir dagegen bei den Christen, nein, nur Vergebung. Also Qisas zu nehmen, also Blut, Schuld bezahlen zu lassen, das gibt es gar nicht. Man muss vergeben. Dagegen sehen wir bei den Muslimen, ist Qisas erlaubt. Man kann auch das Blut Geld bezahlen oder auch vergeben. Ist alles gegeben. Oder viele andere Beispiele, auch wie man zum Beispiel die Frau behandelt, wenn sie ihre Periode hat. Dann sehen wir bei den Juden das eine Extrem, dass sie aus dem Haus verbannt wird. Sie darf noch nicht mal kochen, weil sie als unrein gilt. Und bei den Christen das andere Extrem, dass es überhaupt gar keine Änderung mehr ausmacht. Sie wird genauso behandelt, wie wenn sie nicht ihre Periode hat. Und dabei sehen wir bei den Muslimen, dass nein, sie wird vom Gebet befreit. Sie darf einige Dinge, wie zum Beispiel Ibadah, Angelegenheiten gewisse, darf sie nicht mehr so praktizieren wie davor und danach. Aber ansonsten ist sie ein ganz normaler Alltag, wird das nicht, für sie keine Veränderung bedeuten. Also, so wie die Qibla eure Gebetsrichtung ist, oder die Qibla ist eure Gebetsrichtung, so wie ihr auch Ummatan Wasata seid, so wie ihr auch die vorzüglichste, die beste Umma seid. Und warum das alles? Litakunu shuhada ala nas, damit ihr Zeugen gegen die Menschen seid. Nämlich was diese Welt angeht, ihr bringt jetzt die Botschaft von Allah an die anderen Menschen weiter. Und wenn ihr das gemacht habt, dann seid ihr Zeugen gegen die Menschen, dann könnt ihr sagen, ja Allah, wir haben die Botschaft überbracht. Wir haben unsere Arbeit getan. Wir bezeugen, diese und diese Menschen haben wir informiert. Die wussten, dass der Koran ein Buch von Allah ist. Wir haben unsere Pflicht erledigt. Denn nun nach Bani Israel. Ihr erinnert euch, davor hatte diese Arbeit, diesen Job hatte Bani Israel. Und jetzt ist dieses Zepter, wie Maududi das ausdrückt, dieses Zepter von dieser Arbeit von Allah ist übergegangen von Bani Israel auf die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und als Ausweis, als Erkennungszeichen dafür, dass jetzt diese Arbeit von unserer Umma erledigt wird oder erledigt werden soll, ist auch ein Ausweis, ein Erkennungszeichen, dass unsere Gebetsrichtung die Kaaba ist, das Haus, das in Mekka sich befindet. Ja, und das ist eine Ehre, denn wessen Arbeit sollen wir hier machen? Die Arbeit der Propheten, die edelsten Menschen, die es je auf dieser Erde gegeben hat. Deren Arbeit darf die Umma übernehmen. Die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam soll diese ehrenvolle Arbeit von Allah übernehmen. Aber, wir vergessen nicht, jede Auszeichnung von Allah, das ist ja eine Auszeichnung. Allah übergibt hier uns eine ganz besondere Arbeit, eine ganz besondere Ehre. Dass ihr dürft das jetzt machen. Die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hätte auch den letzten Gesandten wieder zu Bani Israel schicken können. Und Bani Israel hätte dann die anderen Menschen zum Islam eingeladen. Aber nein, Rasulullah, der Gesandte, der für die gesamten Welten kam, und seine Umma, also alle, die sich zum Koran bekennen, die dürfen diese Ehre von Allah, diese Arbeit von Allah entgegennehmen. Und wir vergessen nicht, dass jede Ehre ist aber auch eine Verantwortung. Jede Ehre ist auch eine Verantwortung. Zum Beispiel, wenn jemand in irgendeinem Sportart, zum Beispiel Marathon laufen oder so, ja, eine Goldmedaille gewinnt. So, diese Auszeichnung ist jetzt auch für ihn eine Verantwortung. Warum? Denn er kann jetzt nicht einfach, so wie andere, einfach das Trainieren verlassen und sagen, nee, ich habe jetzt meine Goldmedaille, deswegen kann ich jetzt richtig faules Leben führen und auch jeden Tag einfach nur auf dem Sofa rumsitzen und keinen Sport mehr treiben. Nein, um diese Goldmedaille weiter zu verdienen, also diesen Standard zu erhalten, muss er umso mehr trainieren. Muss er umso mehr zeigen, dass er sich dieser Goldmedaille wirklich, dass er sie wirklich erworben hat, verdient hat, muss er umso mehr trainieren, umso mehr beweisen, dass er das wirklich tragen kann, dass er mit dieser Ehre umgehen kann. Genauso, denn wir haben diese Ehre von Allah bekommen, aber wir erinnern uns immer wieder, dass auch Bani Israel mal diese Ehre von Allah empfangen hatte. Allah sagt im Koran, Inni faddaltukum ala al-alamin. Allah sagt zu Bani Israel, wahrlich, ich habe euch über alle Welten bevorzugt. Und dann lesen wir aber andererseits, dass Maghdub alayhim. Die Juden werden beschrieben als Ba'u bi ghadabi min Allah. Auf sie kam der Zorn von Allah. Also, was ihnen passieren kann, und Allah sagt im Koran, seid nicht wie diejenigen, die vor euch das Buch von Allah bekamen. Also wir dürfen nicht wie die sein und diese Ehre von Allah als eine Medaille empfinden, nach der wir uns dann ausruhen können und uns sicher fühlen können, dass nein, Allah meint es ja gut mit uns, deswegen kann ich mich jetzt ausruhen. Nein, das ist eine Verantwortung von Allah, die uns hier gegeben wurde, eine sehr ehrenvolle Verantwortung, nichtsdestotrotz eine Verantwortung, die viel Arbeit, Energie und Fleiß bedarf. Wenn wir dieser Verantwortung gerecht werden wollen, dann müssen wir arbeiten. Dann können wir nicht einfach ein Leben führen wie von jedem X-Beliebigen, der keine Verantwortung hat. Was ist denn der Unterschied zwischen das Leben eines Kindes und das Leben eines Erwachsenen? Der Erwachsene hat Verantwortung. Deswegen hat er manchmal schlaflose Nächte. Ja, Kinder haben einen süßen Schlaf, weil sie sich keiner Verantwortung bewusst sind. Und leider, wenn wir uns den Zustand der Umma heute betrachten, dann ist sie komplett, kollektiv in einem süßen Schlaf versunken. Höchstens unterbrochen von Sorgen, die diese Welt betreffen. Aber was ihre eigentliche große Verantwortung angeht, ist sie in Raffler, in Unachtsamkeit, in einem süßen Schlaf, tiefen Schlaf, was ihrer Verantwortung eigentlich angeht. Sie ist sich nicht bewusst, was sie eigentlich hier zu tun hat. Nämlich den anderen Menschen den Islam zu überbringen. Und dafür ist eine große, große Bedingung, erstmal den Islam selber zu verstehen und selber zu praktizieren. Wie kannst du andere Menschen zu etwas einladen, wovon du selber keine Ahnung hast? لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Und damit der Gesandte auf euch oder عَلَيْكُمْ gegen euch ein Zeuge sei. Wir lesen von Ahmed gibt es ein Hadith überliefert. Rasulullah s.a.w. sagte, dass Nuh a.s., Noah, wird am Tag der Auferstehung gerufen werden. Und er wird gefragt werden, hast du deine Botschaft überbracht? Nuh a.s. wird gefragt, hast du deine Botschaft überbracht? Und er wird sagen, ja. Seine Leute, also die Leute zu seiner Zeit, die er eingeladen hatte, seine Leute werden versammelt werden und gefragt werden, hat Nuh a.s. euch die Botschaft überbracht? Und sie werden sagen, nein, kein Warner kam je zu uns und kein Prophet wurde je zu uns gesandt. Also sie werden sogar am Tag der Auferstehung glatt lügen. Nuh a.s. wird gefragt werden, wer ist Zeuge für dich? Und er wird sagen, Muhammad und seine Umma. Subhanallah. Also Nuh a.s. wird sich als Zeuge auf wen berufen? Auf Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seiner Umma. Und Ibn Kathir sagt, dass deswegen sagt Allah, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Also er zitiert diese Aya. Das heißt also, dass dieses Zeuge sein, was heißt das? Das heißt, dass die Umma aufgrund ihres Wissens über den Koran, in dem ja steht, dass Nuh a.s. seine Arbeit getan hat, aufgrund dieses Wissens wird sie die Funktion, wenn sie dieses Wissen hat natürlich, wenn sie auch ahnungslos ist, dann wird sie das nicht diese Arbeit tun, wenn sie dieses Wissen hat, wird sie am Tag der Auferstehung als Zeuge gegen diese Menschen fungieren können, wird diese Ehre haben dürfen, dass Allah fragen wird, was sagt ihr dazu? Und Muhammad s.a.w. wird auch sagen, und wir werden aufgrund dem Wissen des Korans Zeugnis geben können. Sahih al-Bukhari sagte Rasulullah s.a.w. auch, dass die وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Und in Bukhari steht, dass der Prophet s.a.w. sagte, Wasat heißt Adl, also gerecht. Und ihr werdet versammelt werden, um zu bezeugen, dass Nuh a.s. seine Botschaft überbrachte. Und ich werde euer Zeugnis bestätigen. Also Muhammad s.a.w. erklärt also nochmal, was dieses Zeuge sein von uns und Zeuge sein von ihm eigentlich heißt, dass wir Zeugnis belegen werden für Nuh und Muhammad s.a.w. wird unser Zeugnis wiederum bestätigen, also auch Zeuge sein. Dann auch von Imam Ahmed ein anderes Hadith überliefert, dass der Gesandte Allah sagte, dass die Propheten werden am Tag der Auferstehung mit zwei oder mehr Menschen als Folge erscheinen und ihre Leute werden versammelt werden und gefragt werden. Hat er, also ihr Prophet, die Botschaft überbracht? Und sie werden sagen, nein. Dann wird er gefragt werden, hast du deine Botschaft zu deinen Menschen überbracht? Und er wird sagen, ja. Dann wird er gefragt werden, wer ist dein Zeuge? Und er wird sagen, Muhammad und seine Umma, sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, und seine Umma werden dann versammelt werden und gefragt werden, hat er seine Botschaft zu den Menschen überbracht? Also dieser Prophet, um den es ging. Und sie werden sagen, ja. Und dann wird gefragt werden, wer hat euch das gesagt? Also woher wisst ihr das? Wir leben ja viel später als die ganzen früheren Propheten. Und es wird also gefragt werden, wer hat euch das gesagt? Und sie werden sagen, unser Prophet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam zu uns und berichtete uns, dass die Gesandten ihre Botschaft überbracht haben. Also das wird unser Zeugnis sein. Also unser Wissen vom Koran, mit anderen Worten, dass unsere Zeugenaussage untermauern wird. Subhanallah. Was für eine große Aufgabe, die uns da noch erwartet. Erinnert euch vielleicht auch dieses Hadith, wo Rasulullah s.a.w. einen Sahabi darum bittet, für ihn Koran zu lesen. Und dieser Gefährte des Gesandten s.a.w. liest dann Koran, und zwar Surat An-Nisa, bis zu dem Vers, wo genau wie hier ähnlich steht, dass wie wird es sein an dem Tag, wo du, o Gesandter s.a.w., Zeuge sein wirst. Und Subhanallah, der Sahabi, der gerade Koran las, schaute dann auf und er sah, dass Muhammad s.a.w. so viel weinte, dass sein ganzer Bart schon nass war. Das ist dieses Verantwortungsgefühl. Ja, nicht sich, oh, ich werde gefragt werden am Tag der Auferstehung und ich kann dann gegen alle reden und sich dann groß und toll vorkommen, sondern Verantwortung spüren, dass was ich muss Zeugnis auslegen? Ich habe doch keine Ahnung, ich habe doch gar kein Wissen. Was, wenn ich was falsch mache? Was, wenn ich diese Ehre gar nicht verdiene? Was, wenn andere diese Sachen erledigen dürfen, weil ich es nicht wert bin? Ja, dieser Verantwortung müssen wir uns bewusst werden, ansonsten geben wir uns nur den Trug hin, dass wir da eine ganz große Medaille tragen, aber eigentlich haben wir überhaupt nichts in unseren Händen. Weil wir uns dieser Verantwortung nicht als würdig erwiesen haben. Genau wie die früheren, die vor uns waren, ein Beispiel von Bani Israel und die anderen. Also, litakunu shuhada, damit ihr Zeugen seid gegen die Menschen. Also unser Zeugnis in Dunya ist, dass wir die Botschaft des Islam überbringen. Und unser Zeugnis in Akhira, am Tag der Auferstehung, wird sein, dass wir die Prophetenarbeit der früheren Propheten bezeugen werden. Jetzt ist eine Frage, verrichten wir denn überhaupt diese Arbeit? Ja, wir haben gesagt, dass um die Botschaft des Islam überhaupt vermitteln zu können, oder auch am Tag der Auferstehung fähig sein zu können, überhaupt die Arbeit der Propheten bezeugen zu können, dafür muss man ja ein gewisses Maß an Wissen haben und ein gewisses Maß auch an Selbstpraktizieren. Ja, wo ist denn unser Wissen? Wo ist denn unser Verantwortungsgefühl? Ja, im Gegenteil, heute ist es doch vielmehr so, dass die Masse der Muslime, die meisten derjenigen, die sich Muslime nennen, dass sie im Gegenteil noch vom Islam abschrecken. Ja, geht mal auf einen Markt oder auf einen Markt oder so, dort, wo gehandelt wird, in einem islamischen Land. Ist das ein schönes Bild vom Islam? Oder ist das, um Gottes Willen, hier werde ich ja nur betrogen, schnell wieder weg hier? Ja, im Allgemeinen ist es doch so, dass die Muslime leider heute eher ein Beispiel für Unordnung, fehlende Sauberkeit, Disziplinlosigkeit, Betrug, Analphabetentum. All diese Dinge sind doch heute in der Umma leider eher zu finden als Ehrlichkeit, Verantwortungsbewusstsein, Liebe zum Wissen, Verantwortungsbewusstsein. Das sind doch die Dinge, die gerade fehlen. Aber Allah berichtet uns hier, nein, wir haben euch eigentlich zur besten Umma gemacht, damit ihr Zeugen seid. Aber kann denn jeder von uns Zeuge sein, auch wenn wir gewisse Bedingungen gar nicht erfüllen? Allah wird in einer anderen Stelle im Koran auch sagen, dass ihr seid also die beste Umma. Und dann beschreibt er, ihr glaubt an Allah und ihr gebietet das Gute und verbietet das Schlechte. So ungefähr. Das werden wir dann an der Stelle noch genauer besprechen. Aber nur um zu belegen, dass dieser Status von Ummat al-Wasata ist nicht nur einfach so wie man zum Beispiel ein Kind Ahmed nennt und das hat jetzt diesen Namen bis zum Tod, auch wenn es vielleicht keine Eigenschaft von Ahmed erfüllt. Also von diesem ehrbaren Namen tragen, eigentlich gar nicht verdient hat. So einfach ist das nicht. Ummat al-Wasata ist kein Name, sondern das bedeutet etwas, das beinhaltet eine Verantwortung. Das muss man sich verdienen. Da fällt nicht einfach jeder rein, der halt als Muslim geboren wurde. Ummat al-Wasata werden am Ende vielleicht nur ganz wenige Menschen sein. Was halten wir denn von jemandem? Nehmen wir mal eine Einzelperson, zum Beispiel eine Frau, ja, die eine gewisse Verantwortung hat. Jeder von uns hat eine gewisse Verantwortung. Eine Verantwortung als Tochter, eine Verantwortung als Mutter, eine Verantwortung als Ehefrau. Was sagt ihr jetzt über eine Person, die alles Mögliche macht? Die macht ganz viele Arbeiten, die ist sehr aktiv. Macht hier das und da helfen und die und da. Viele, viele Sachen erledigt sie. Aber ihre Verantwortung, sagen wir mal als Ehefrau, macht sie nicht. Zum Beispiel, sie heiratet und sagt dann, ich bin jetzt verheiratet, ich will jetzt auch von dir versorgt werden, weil ich bin ja jetzt keine Frau, aber ich will nicht mit dir leben, ich will keine Kinder kriegen und ich will auch ansonsten keine ehelichen Pflichten erledigen. Ja, sagen wir dann, wir würden sagen, nee, Moment mal, die ist ja gar keine richtige Ehefrau und verdient dann auch nicht diesen Status zu behalten, ja, weil sie nämlich ihre Vertragsbedingungen nicht ihrerseits erfüllt. Und wie ist mit uns? Wir wollen von Allah und auch wir selber verstehen uns als Ummat al-Wasata mit all dem, was dazugehört, ja, von Allah Vergebung und Allah wird uns liebt uns und Allah hat uns die beste Umma gemacht, wir haben das beste Buch, das alles wissen wir auswendig. Aber was unsere Bedingungen angeht, was unsere Verantwortung, unseren Teil des Vertrages angeht, dass wir gewisse Dinge erfüllen, das haben wir leider vergessen oder ignorieren es einfach. Und können wir denn dann diesen Status, diese Ehre beibehalten, wenn wir unsererseits die Bedingungen nicht erfüllen? Das ist die große Frage. Und natürlich, die Antwort ist klar, dass genau wie bei Bani Israel, die ihren Status verloren, von inni faddaltukum ala al-alamin, von der Bevorzugung über alle anderen Welten, herabsanken auf ba'u bi ghadab min Allah, und der Zorn von Allah kam auf sie herab. Genauso wird es auch uns passieren, wenn wir nicht aus unserer Unachtsamkeit erwachen. Und wieder im wahren Sinne von Allah, im wahren Sinne vom Koran, uns in die Farbe von Allah, in die Religion von Allah ganz und gar eintauchen. Und wenn wir unsere Arbeit verrichten, richtig verrichten, dann wird Rasulullah sallallahu alaihi wasallam für uns Zeugnis legen. Ansonsten steht im Koran, dass وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذت هذا القرآن محجورا. Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam wird sprechen: O mein Herr, wahrlich diese mein Volk hat den Koran verlassen. Sie hat den Koran verlassen. Allah bewahre uns, dass wir zu denen gehören, über die der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt, die haben was ganz anderes gemacht, als was ich ihnen befahl. Das sind die was ganz anderes, was Neues gemacht haben. Die haben den Koran verlassen. Und wir denken hier, dass wir, weil wir ja den Namen von Islam uns damit schmücken, dass wir ja 100% zur Umma gehören. Allah bewahre uns vor diesem Selbstbetrug. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمْ. Hier kommt also jetzt der Grund, warum hat Allah überhaupt die Qibla-Änderung oder warum hat Allah überhaupt vorher befohlen, Richtung Jerusalem zu beten und dann wieder diesen Befehl zurückgenommen und geändert. Und Allah sagt, illa lina'alam, wir haben das nicht gemacht, außer damit wir wissen, man yattabi'u rasula mimman yanqalibu ala aqibayh. Damit wir erkennen, wissen, sie hatten ja die Gebetsrichtung, die du einhieltest, nur bestimmt, um zu wissen, wer dem Gesandten folgt, sallallahu alaihi wasallam, und wer sich auf den Fersen umkehrt. Und es ist wahrlich schwer, außer für diejenigen, die Allah recht geleitet hat. Subhanallah. Hier kommt also, Allah erklärt selber die Weisheit dahinter. Die Sufaha hatten ja gesagt, was hat sie von der Gebetsrichtung abgebracht? Und Allah erklärt hier, dass nein, wir haben die Gebetsrichtung, auf der, die du einhieltest, nicht gemacht, auf der du warst, also damit ist Jerusalem gemeint, nur damit wir sahen, wissen, wer dem Gesandten folgt. Ittiba' al-Rasul mimman, hier im Koran steht das Wort, yattabi'u, das heißt wörtlich folgen, den Fußspuren von jemandem folgen, damit diese, die dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam folgen, ihn nachahmen, damit die festgestellt wurden und auch die festgestellt wurden, mimmen yanqalibu ala aqibay, und die auf ihren Fersen kehrt machten, also nicht gehorsam waren oder solche Einwände machten wie die Munafiqin und die Juden. Also eure Qibla war von jeher eh bestimmt, dass sie die Kaaba sein würde, sogar in den früheren Prophezeiungen. Aber die Änderung, nämlich diese 16, 17 Monate, wo sie Richtung Jerusalem beteten, war diese Änderung nur, um zu sehen, wer wird dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam folgen. Und ittiba, also yattabi'u, folgen, ist ein Folgen ohne, also zum Beispiel im Koran gibt es auch das Wort ita'a, Gehorsam. Und ita'a ist ein Wort, Gehorsam, nämlich der Befehl kommt, Allah befiehlt etwas, der Gesandte Allahs befiehlt etwas und man ist gehorsam. Dann benutzt man dieses Wort ita'a, Gehorsam. Aber bei ittiba'a, folgen, ob mit oder ohne Befehl, man folgt einfach. Wie zum Beispiel, jemand geht vor dir und du gehst einfach den Fußspuren hinterher, ob der jetzt sagt, komm, oder ob der nichts sagt. Egal, aber du gehst hinterher. Subhanallah. Also einfach dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam nachzutun, nachzuahmen, ihm zu folgen, das musste klar werden, weil wie gesagt, diese letzte Umma sollte frei sein von jeglicher Eigenlieben oder eigenen Kriterien für, ja, hier gehorche ich noch und hier gehorche ich nicht mehr, das kann ich folgen und das kann ich nicht mehr folgen. Nein, wo der Gesandte mich hinführt, sallallahu alaihi wasallam, wo der Befehl von Allah mich hinführt, dort gehe ich hinterher. Das ist wahrer Islam. Und das sollte also ausgesiebt werden. Allah wollte wissen, natürlich wusste Allah schon vorher, aber so hat er das Argument gegen die Menschen vollkommen gemacht. Allah hat bewiesen, dass, guck, hier war der Test, und Allah wollte mit diesem Test beweisen oder euch wissend machen, dass wer dem Gesandten folgt und wer auf seinen Fersen kehrt macht und sagt, nee, das kann ich nicht mehr machen. Und dafür muss man wissen, oder wir haben am Anfang auch gesagt, dass für die Gesandten, für die Gefährten des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, besonders die, die aus Mekka kamen, also die Muhajirin, die mit auswanderten nach Medina, für die war ja schon seit Generationen und Generationen die Kaaba ein Heiligtum. Ja, also sie beriefen sich ja auch in der Jahiliya schon auf die Religion von Ibrahim a.s. zurück. Und auch für sie war also Hajj und Kaaba und in die Richtung von Kaaba beten auch schon Teil ihrer Verehrung von Allah. Auch wenn sie dabei Schirk machten. Okay? Und als dann Muhammad s.a.w. entsandt wurde und sagte, dass ja, ich folge der wahren Religion von Ibrahim a.s. und dann auch am Anfang, die ersten 13 Jahre, auch Richtung Kaaba betete, empfanden sie das natürlich als etwas sehr Schönes und bestätigte ihre Heiligung von der Kaaba. Und besonders für die war es also sehr schwer, und deswegen wünschen die sich alle auch, dass sie wieder Richtung Kaaba beten mögen, für sie war es natürlich eine große Prüfung, dass sie, als sie nach Medina auswanderten, diesem Befehl jetzt von Allah folgen mussten, dass sie jetzt nicht mehr Richtung Kaaba, sondern Richtung Jerusalem beten sollten. Und das war also dieser große Test. Ihr liebt die Kaaba schon lange, 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 seit vielen Generationen ist sie heilig bei euch. Aber was ist heiliger? Die Kaaba oder der Befehl von Allah? Was ist wichtiger? Diese Tradition, die ihr schon seit Generationen in euch tragt, die in der Jahiliya schon in euren Herzen verwurzelt war, diese pflegen, diese Tradition weiter zu praktizieren? Oder die Tradition zu brechen, zu verlassen, weil jetzt nämlich der Befehl von Allah etwas anderes verlangt? Und so wurden also die Gefährten des Gesandten von jeder Traditionsliebe oder anderen Heiligung oder anderen Verehrung außer der Verehrung von Allah, somit wurden sie gereinigt, und dieser Test bewies also, dass für sie nur der Befehl von Rasulullah, das Beispiel des Gesandten, der Befehl von Allah, dass das die oberste Priorität war. Und sie wurden also von jeglicher Gruppen- oder Geschichtsliebe oder Traditionsliebe oder Heimatliebe, mein Heimat, Mekka oder all diese Dinge, wurden sie also grundlegend gereinigt. Und wir sehen also auch, dass, wie wir schon im Hadith lasen, dass diese Qibla-Änderung schweigend im Gebet vollzogen wurde. Also ohne, dass der Prophet s.a.w. etwas sagen musste, ich befehle euch hier Richtung Mekka wieder zu beten. Nein, er sagte gar nichts, er wandte sich einfach selber in die andere Richtung, und die Betenden im Gebet, ohne das Gebet zu unterbrechen, ohne Diskussion anzufangen, ohne zu fragen, hey, was ist denn hier los, oder erklär doch mal, oder erklär mir jetzt erstmal, was hier los ist, und dann befolge ich erst, ja, so wie wir das heute machen, ohne ein Wort folgten die Gläubigen, die Gefährten des Gesandten s.a.w. ihm und seinem Beispiel. Und das ist dieser Gehorsam, den Allah hier meint. Wir wollten wissen, wer dem Gesandten folgen würde und wer auf seinen Fersen kehrt machen würde. Subhanallah. Und das zeigt auch die Besonderheit der Gefährten des Gesandten s.a.w., dass ich glaube, zu jeder anderen Zeit wäre so eine massive Änderung des Befehls unmöglich gewesen, so durchzuführen. Schweigend im Gebet. Ja, zu unserer Zeit können wir das vergessen. Zwar, ja, heute gibt man einen Befehl, dass komm Schwester, lass uns die Moschee aufräumen, und schon da wird diskutiert. Ja, wer macht das, wer macht dies, und wer, warum soll ich das machen, warum soll ich diese Aufgabe, nee, ich habe jetzt keine Zeit. Da in dieser einfachen Aufgabe, die wirklich noch nicht mal was mit der Religion zu tun hat, kriegen wir schon Grund genug, um zu diskutieren und von der Arbeit und so immer weiter zu entfernen und den wahren Sinn völlig vor den Augen zu verlieren. Und das ist auch ein großer Beweis dafür, dass der Koran alleine, ja, gibt ja diese Menschen oder Gruppierungen, wie auch immer, die behaupten, dass Sunna ist nicht so wichtig, oder das Vorbild des Propheten und seine Befehle und sein Beispiel ist nicht so wichtig, der Koran alleine ist genug für uns. Ja, Augebilder. Und dieser Vers ist also auch unter anderem ein Beweis dafür, dass Koran alleine nicht genug ist. Ohne die Sunna des Propheten ist es nicht möglich, den Islam richtig zu verstehen. Denn wo im Koran steht denn der Befehl, dass die Muslime mal Richtung Jerusalem beten sollten? Das erfahren wir ja überhaupt nur aus Hadith und Sunna. Die weisen uns nur darauf hin. Und auch, dass die Gebetsänderung geändert wurde, nur durch das Vorbild des Propheten. Also er empfing die Offenbarung und dann folgten die Gläubigen einfach seinem Vorbild. Und Allah sagt selber, wa in kanat lakabiratun, und wahrlich, das ist schwer. Also so dem Propheten zu folgen, erst das eine und dann das andere zu machen, erst das heißgeliebte Mekka sich davon abzuwenden und Richtung Jerusalem zu beten und dann wieder von Jerusalem abzuwenden und so die Propaganda der Juden und die Propaganda der Munafiqin zu ertragen und wieder andere Richtung zu beten, das ist schwer. Illa ala alladhina hadallah. Außer für diejenigen, die Allah recht geleitet hat. Wessen Herz von Allah recht geleitet wurde. Wessen Herz frei ist von jeglicher anderen Liebe zu anderen Dingen und voll ist von Liebe und Gehorsam für Allah, für die ist das nicht schwer. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Und Allah, an Allah liegt es nicht, dass er euren Iman verschwenden lässt. Denn die Gefährten des Gesandten sallallahu alaihi wasallam machten sich Sorgen. Sie hatten ja 16, 17 Monate Richtung Jerusalem gebetet und manche von ihnen waren in dieser Zeit schon gestorben. Und auch die anderen, die nicht gestorben waren, machten sich Sorgen, was ist mit den Gebeten, die wir jetzt Richtung Jerusalem gebetet haben? Sind die jetzt ungültig? Sind die verschwendet? Und deswegen offenbart Allah hier also, dass nein, Allah lässt nicht zu, dass euer Glaube verloren geht. Und in Tafsir heißt es, dass mit Glaube hier die Gebete gemeint sind. Dass die Belohnung für eure Gebete, die ihr Richtung Jerusalem, Richtung Beit al-Maqdis verrichtet habt, die wird doch nicht verloren gehen, nur weil die Richtung anders war. Weil Befehl war ja von Allah. In Ibn Kathir steht, dass in Sahih Überlieferung wird berichtet, dass Bara erzählt, die Menschen fragten über diese Angelegenheit, nämlich, dass sie die Gebete, die sie Richtung Beit al-Maqdis verrichtet hatten, und die Leute, die schon gestorben waren, bevor die Qibla wieder geändert wurde. Also was ist mit deren Gebeten? Und Allah offenbarte, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Und Allah wird nicht euren Iman verschwenden gehen oder verloren gehen lassen. Subhanallah. Und hier, Subhanallah, was wird hier mit Iman beschrieben? Die Gebete. Subhanallah. Und dann gibt es Muslime, die darüber reden und diskutieren, dass ohne Gebet, dass man doch auch ein guter Muslim sein kann. Der Gebet ist wie Iman. Wer nicht betet, der ist nicht von uns. Das Gebet ist eine der großen Säulen des Islam, ohne die das Haus des Islam einstürzt, nicht existiert, nicht geben kann. Und wir sehen also, dass hier ist das erste Beispiel für Nasch im Koran, für diese Ungültigmachung, Abrogierung von Befehlen im Koran. Und das war hier das erste Mal, dass bei den Muslimen so etwas auftauchte, die Änderung der Gebetsrichtung der Muslime. Und das war ein Test für die Muslime. Es sollte gesehen werden, dass wer so aufrichtig dem Gesandten und Muhammad und Allah folgt, dass er, egal wohin, dem Befehl von Allah folgt, und wer, wie die Munafiqin und wie die Juden, Juden sowieso, sich von Allahs Befehl abwenden würde. Und wir sehen also, das Herz des Gläubigen ist wie ein Kompass. Ja, der Kompass hat ja auch so eine Nadel, die zeigt immer in eine Richtung. Genauso ist das Herz des Mu'min wie ein Kompass, egal wo er ist, es ist Richtung Allah. Das ist die wichtigste Richtung, die es einnimmt, der es folgt, egal wo es ist, egal welche Richtung es sich wendet, sein Herz schlägt in Richtung von Allah und befolgt alles, was von aus dieser Richtung kommt. Nun wird genauer der Befehl gegeben. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. Wahrlich, wir sehen ja dein Gesicht sich suchend zum Himmel wendend. Also hier wird der Prophet s.a.w. angesprochen, wir sehen ja dein Gesicht, dass es sich suchend zum Himmel wendet. Nämlich der Prophet s.a.w. hatte schon auf den Befehl gewartet von Allah, auf die Offenbarung gewartet, wann Allah wieder befehlen würde, dass man sich im Gebet wieder zur Kaaba wenden sollte. Denn der Prophet s.a.w. aus Liebe zur Kaaba und weil er anders als die Juden sein wollte, er wollte den Juden in dieser Sache nicht gleichen, dass man sie auch Richtung Jerusalem beteten, das steht in Sisairi. Aus dieser Liebe heraus wartete er schon auf den Befehl und weil er wusste, dass seine Gebetsrichtung letztendlich würde Qibla sein, wartete er schon und wandte sich suchend zum Himmel hin, wann kommt die Offenbarung, wann wird mir befohlen, wieder Richtung Mekka zu beten. Und auch in Medina machten die Juden ja immer wieder den Muslimen schwere Zeit, wie ihre Propaganda hier im Koran schon erwähnt. Und sie sagten auch solche Dinge wie, ansonsten opponieren uns die Muslime, aber sie folgen unserer Gebetsrichtung. Ja, oder weil sie auch aufgrund ihrer Prophezeiungen wussten, dass die letzte Gebetsrichtung der letzten Umma würde die Qibla sein, die Kaaba sein. Aufgrund dessen sagten sie auch, dass, ja, ihr betet ja nicht Richtung Kaaba. Also zu euch passt nicht diese Beschreibung. Dann seid ihr das nicht, diese Deshalb ist das nicht der letzte Prophet, der zu euch geschickt wurde. Ja, und so machten sie immer wieder Propaganda und säten Zweifel in die Herzen der Muslime. Und deswegen wartete Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, also auf den Befehl, wieder Richtung Kaaba beten zu können. Und Allah sagt also, فَلَا قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. So werden wir dich sicherlich zur Gebetsrichtung wenden, mit der du zufrieden bist. Subhanallah. فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ. Hier kommt also jetzt der Befehl. Hier ist dieser Befehl zur Gebetsrichtung Änderung. So wende dein Angesicht Richtung der Moschee der Heiligen. Al-Masjid al-Haram, der heiligen Moschee, und damit ist die Kaaba gemeint. So wende dein Gesicht Richtung der Masjid al-Haram, also in die Richtung. In die Richtung. Auch wenn jetzt, wenn man in die Richtung von der Moschee schon steht, dann reicht das schon. Auch wenn nicht die ganze Moschee vor einem steht, die Richtung der Moschee, auch wenn man zum Beispiel jetzt vor sich nur eine Ecke der Moschee hat und nicht die ganze Moschee vor einem steht, dann reicht das schon. Die Richtung, Hauptsache, muss eingenommen werden. فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Also im Gebet ist natürlich damit gemeint, wende dich Richtung Masjid al-Haram. Und heilige Moschee deswegen, wir wissen, das ganze Gebiet um die Kaaba herum ist auch heilig, weil dort kein Blut vergossen und kein Lebewesen getötet wird. Das ist das Heiligtum dieser Stadt oder dieses Gebietes. Ja, dort darf man nicht einfach Sachen machen, die man überall machen darf. Das ist ein besonderes Gebiet, das hat besondere Gesetze von Allah bekommen. Es ist geheiligt. Das ist ein spezieller Ort, besonders ausgesucht für Gottesdienst. Und das passt nicht zusammen mit Streitereien, Krieg und Blutvergießen und all diesen Dingen. Und deswegen ist es dort verboten. Und hier sehen wir also, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist erstmal im Singular angesprochen, weil er natürlich als Führer der Umma, als Imam, als Vorbild erstmal selber das praktizieren soll und dann die anderen ihm folgen sollen. Und dann werden alle angesprochen. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ. Und wo immer ihr seid, فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. So wendet eure Angesichter in ihre Richtung, also in die Richtung der Kaaba. Also alle Muslime, egal wo sie sind, wo immer wir sind, sollen uns im Gebet zu Masjid al-Haram, Richtung Kaaba, wenden. An allen Zeiten, an allen Orten, so wie wir auch sehen, dass die Gefährten des Propheten, wenn sie mit ihm gebetet hatten, oder als dieser eine mit ihm gebetet hatte, radiallahu an, und dann wegging, er das direkt auch den anderen weitergab. Ja, also es galt dann für alle und natürlich auch für alle Zeiten. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Und wahrlich, diejenigen, denen das Buch gegeben wurde, Juden und Christen, لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Die wissen sicherlich, dass dies die Wahrheit von ihrem Herrn ist. Ja, wie wir schon sagten, dass Juden und Christen wussten, dass die Qibla zu befolgen, dass Richtung Kaaba zu beten, dass das die Wahrheit von ihrem Herrn war. Dass sie wussten genau, dass die letzte Umma, dieser letzte Prophet, würde als Gebetrichtung die Kaaba haben. Und trotzdem machten sie diese scheinheiligen oder oberflächlichen Einwände, dass warum betet er mal hier und mal da, anstatt zu sagen, ja, das passt, das ist der letzte Prophet und so wie ihn bei uns prophezeit wurde, muss er auch diese Gebetsrichtung haben. Und Allah sagt also, sie wussten das sicherlich und trotzdem machten sie also, opponierten sie und machten sie diese Einwände. Wir lesen im Kassir, dass diese Ayah heißt, dass die Juden, die nicht mochten, dass die Gebetsrichtung der Muslime von Bayt al-Maqdis zu Kaaba geändert wurde, sie wussten bereits, dass Allah befehlen würde, also Muhammad sallallahu alaihi wa sallam befehlen würde, dass er Richtung Kaaba beten sollte. Denn die Juden hatten in ihren Büchern die Beschreibung des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gelesen und sie wussten, dass Allahs Gesandter und seine Umma diese Gebetsrichtung haben würden und sie negierten dies, weil sie neidisch waren und aus Unglauben heraus. Subhanallah. Was für ein niederer Grund, etwas zu kritisieren aus Neid und aus Unglauben. Das heißt, wenn ich das akzeptiere, dann gebe ich denen ja recht. Das kann ich nicht. Allah bewahre uns. Und Allah legt also hier offen für uns, dass hier die so Einwände machen und so tun, als ob sie logisch nachdenken würden. Nein, nein, die wissen ganz genau, dass das die Wahrheit ist von ihrem Herrn. Und Allah sagt dann, das ist eine Warnung, وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Und Allah ist nicht im geringsten unachtsam darüber, was sie tun. Also Allah weiß, was sie tun. Allah weiß die wahren Gründe ihrer Opposition und ihre Einwände, und Allah wird sie dementsprechend am Tag der Auferstehung richten und dementsprechend strafen. Und Allah sagt dann auch: وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. Und wenn du denen, denen das Buch gegeben wurde, mit jeglichen Zeichen, mit jeglichem Wunder kommen würdest, sie würden trotzdem nicht deiner Gebetsrichtung folgen. Also es ist nicht eine Angelegenheit der Argumente oder Zeichen und Wunder, sondern eine Angelegenheit des Unglaubens und Unwillens. Die wollen deiner Gebetsrichtung nicht folgen. Die wollen dir nicht recht geben. Die wollen ihre eigene Stellung nicht verlieren, nicht zugeben, dass wir oder die Muslime und Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf Haq, auf Recht sind. Also wenn du mit jedem Zeichen kommen würdest, also versuche es gar nicht. Mit jedem Wunder, sie würden trotzdem opponieren, denn der Grund ihrer Opposition ist Hassad und Unglaube, Neid und Unglaube und nicht aus Mangel an Beweisen. Sie wollen gefolgt werden und nicht folgen. Sie wollen aus Gruppenliebe, aus Ta'assub ihrer Gruppe angehören und ihren Namen behalten und nicht ihr wahres Anliegen ist nicht, der Rechtsleitung oder der Wahrheit von ihrem Herrn zu folgen. Und Allah sagt, وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ. Und auch du sollst nicht im geringsten ihrer Gebetsrichtung folgen. Also auch du, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und damit natürlich auch alle Muslime, soll auch nicht nachgeben oder um ihnen zu gefallen oder ihre Einwände zu stoppen oder ihre Propaganda abzuschwächen, ihrer Gebetsrichtung folgen oder ihnen in irgendeiner Weise folgen. Das nein, auch du folgst nicht ihrer Gebetsrichtung. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ Und sie folgen doch untereinander nicht ihrer Gebetsrichtung. Ja, also die Juden hatten eine Gebetsrichtung, Richtung Beit al-Maqdis, und die Christen beteten eine andere Richtung an. Also auch Beit al-Maqdis, aber die östliche Richtung wird berichtet. Und sie folgten untereinander nicht ihrer Gebetsrichtung. Also selbst wenn man ihnen folgen würde, dann wen von ihnen, denn sie selbst untereinander sind sich nicht einig. Sind selbst gespalten, selbst geteilt. Wem will man dann folgen? Ja, jeder ruft zu seiner Seite, jeder ruft zu sich und sagt, hier ist die Wahrheit, hier ist die Wahrheit. Und wem will man dann folgen, wenn diese ganzen Unterschiede da sind? Nein, wir sollen dem Wissen, dem Beweis von Allah folgen und das soll unsere Rechtleitung sein. Und nicht den verschiedenen Behauptungen und Propagandazügen von seitens irgendwelcher Menschen. Und Allah sagt dann nochmal, وَلَئِنِ اتَّبَعَتْ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. Und wahrlich, wenn du, würdest du aber ihren Neigungen folgen, أَهْوَاءَهُمْ, Neigungen oder auch Trieben, nach all dem, was dir an Wissen zugekommen ist, subhanallah, also sie folgen ihren Neigungen und du, was dir an Wissen zugekommen ist. Wenn du, würdest du aber ihren Neigungen folgen, nach all dem, was dir an Wissen zugekommen ist, dann gehörtest du wahrlich zu den Ungerechten. Und hier ist der Gesandte von Allah angesprochen, selbst er, und Allah bewahre, hier ist er natürlich nur als Beispiel für uns angesprochen, dass wir würden, weil er ist fern davon, so etwas zu tun, aber selbst wenn er den Neigungen von den Ahlul Kitab folgen würde, also aufgrund ihrer Neid und aufgrund ihrer Propaganda die Gebetsrichtung lassen würde und sagen würde, okay, komm, dann folgen wir auch euch, zum Beispiel in dieser Sache nachgeben würde, dann wäre er wahrlich einer von den Ungerechten, Allah bewahre. Denn nachdem zu dir das Wissen gekommen ist, was sollen wir also folgen? Dem Wissen und nicht den Neigungen von anderen Menschen. Denn ihr Bewegungsgrund, warum sie auf ihrer Gebetsrichtung verblieben oder überhaupt kritisierten, dass warum andere Gebetsrichtung etc., ihr Grund, ihr Bewegungsgrund, ihr Argument war aufgrund ihrer Neigungen. Sie folgten ihren Trieben, ihrer Liebe zu dieser Welt, ihrer Liebe zu ihrer Stellung, ihre Liebe zu ihrer Nation oder zu ihrem Volk, was auch immer. Und der Muslim und Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was soll er folgen? Al-Ilm, die Offenbarung. Mit anderen Worten, Koran und Sunna und alle Lehren, die sich daraus ableiten lassen, das Wissen, dem soll gefolgt werden. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. Allah legt nochmal offen, ein Geheimnis der Ahlul Kitab, dass diejenigen, denen wir das Buch gaben, also Juden und Christen, sie erkennen ihn, nämlich Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so wie sie ihre eigenen Söhne erkennen. Also die wissen ganz genau, subhanallah. Und wie das Allah also offenlegt, einerseits, also die Muslime damals bekamen ja nur mit, dass die Juden da immer wieder Einwände machten. Ja, und sie galten ja, wie wir schon besprochen haben, als Ahl al-Kitab, immerhin besser als die Mushrikin, hatten ein Buch und ein Buch von Allah, das schon respektiert wurde und Informationen über Propheten und eine lange Tradition von Propheten hinter sich. Und die hatten dann also immer wieder diese Einwände gegen Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gegen Islam und Gebetsrichtung, Änderung, all diese Dinge. Und dann legt Allah hier offen, dass, Moment mal, die wissen ganz genau, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein wahrer Prophet ist. Aber wo inna fariqam minhum, aber eine Gruppe von ihnen, ein Teil von ihnen, la yaktumun al-haqqa, sie verbergen die Wahrheit. Wa hum ya'lamun, und sie wissen das ganz genau. Also Allah legt das so offen, mit welchen Zügen sie hier arbeiten, mit welchen Listen sie hier arbeiten. Sie verbergen die Wahrheit. Sie verbergen ihr Wissen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam aus Angst oder aus Neid und aus Angst, ihre Dunya, ihre Stellung, ihr Stolz zu verlieren. Über Abdullah bin Salam, der war erst Jude und wurde dann Muslim, radiallahu an. Er sagt, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist Haq. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist wahr, ist Wahrheit. Und ich kann über meinen Sohn nicht mit Sicherheit sagen, ob er mein Sohn ist. Denn ich weiß nicht, was die Frauen in dieser Angelegenheit getan haben. Aber über den Gesandten sallallahu alaihi wasallam kann ich mit Überzeugung sagen, dass er der Gesandte ist. Subhanallah. Und Abdullah bin Salam, wie gesagt, er war selber früher Jude. Und sie erkannten also ganz genau den Gesandten sallallahu alaihi wasallam an seinen Eigenschaften, dass das ist der Prophet, der uns versprochen wurde, und sie erkannten genauso auch die Kaaba als Gebetsrichtung dieser Muslime, und sie wussten das schon vorher, und trotzdem machten sie Einwände und Propaganda, um den Muslimen nämlich zu schaden, und sie verbargen die Wahrheit, obwohl sie wussten. Ja, und das ist ja oft so, dass wenn die Wahrheit nach meinen Wünschen ist, dann akzeptiere ich sie, ansonsten verbiege ich sie, verberge ich sie, verdrehe ich sie, um sie nämlich ignorieren zu können. Ja, das machen wir ja auch oft. Dass wenn ein Befehl von Allah meinen Wünschen entspricht, dann erkläre ich den auch allen und erzähle das auch überall. Aber wenn etwas mir nicht gefällt, dann ignoriere ich so sehr, dass ich sogar nichts mehr erwähnen möchte. Al-Haqqu min Rabbika, fala takunanna min al-mumtarin. Dies, also, oder das ist die Wahrheit von deinem Herrn, so sei nicht oder sei gewiss nicht von den Zweiflern. Muhammad sallallahu alaihi ist hier angesprochen. Mumtarin kommt von Mirya, und Miryatun heißt ein Zweifel, und zwar ein Zweifel, der Ablehnung erzeugt. Also ein Zweifel, der in Unruhe stirbt. Sei nicht einer von den Zweifeln. Diese Gebetsrichtung, diese Änderung der Gebetsrichtung, dass diese ganzen Sachen, die von Allah offenbart werden, sind die Wahrheit von deinem Herrn. Verlass dich 100% drauf, sei nicht einer von den Zweiflern. Und auch wenn die ganze Welt Propaganda macht, schlecht redet über Islam, Einwände hat, und die klingen ja so logisch, diese Einwände. Ja, und wenn die alle sagen, ihr seid unterdrückt, und wenn sie alle sagen, der Koran ist altmodisch, und wenn sie alle sagen, der Koran ist nicht zeitgemäß, sei nicht von den Zweiflern, das ist die Wahrheit von deinem Herrn. وَلِكُلِّنْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. Und jeder hat eine Zielrichtung, zu der er sich hinwendet. Ja, Juden beten eine gewisse Richtung, Christen beten eine gewisse Richtung. Jeder hat eine gewisse Richtung, zu der er betet, und auch eine Richtung, an der er sein Leben orientiert. Jeder betet, richtet sich nach irgendeiner Richtung. Jeder hat eine Zielsetzung, nach der er sich benimmt oder nach der er sein Leben gestaltet. Was soll der Muslim so tun? So wetteifert nach den guten Dingen. Fastabiqul khairat. Jeder hat eine Richtung, auch ihr habt eine Gebetsrichtung, und ihr sollt diese Gebetsrichtung einhalten, aber was sollt ihr dabei bedenken? Fastabiqul khairat, so wetteifert, Wettrennen machen, für was? Für die guten Dinge, für die guten Taten. Das sollen wir dabei nicht vergessen. Auch nicht eine Richtung einnehmen und dann denken, das reicht jetzt, sondern die Essenz, das, was dahinter stehen muss, in guten Taten, in guten, in Frömmigkeit wettzueifern. Fastabiqul khairat, eilt zu den guten Taten. Und Maududi sagt, das zeigt uns also, dass nicht nur die Richtung wichtig ist. Ja, jetzt ist die Qibla unsere, die Kaaba ist unsere Gebetsrichtung, und das unterscheidet uns von den Juden, und jetzt sind wir darauf stolz und das reicht dann auch. Nein, nicht nur die Richtung ist wichtig, sondern Fastabiqul khairat, das muss euch vor allem unterscheiden, dass ihr in Frömmigkeit, in guten Taten wetteifert. Die Muslime veranstalten ein Wettrennen, dass, nein, ich will mehr Gutes tun. Nein, ich will mehr Gutes tun. Ich will am meisten Frömmigkeit praktizieren. nicht nur sich in Ikhtilaf und Diskussionen und Erwiderungen auf Propaganda verstricken und dabei ganz vergessen, dass das Hauptziel doch eigentlich ist, in guten Taten voranzueilen, ganz vorne mitzulaufen. Und Allah sagt, Aina ma takunu, wo immer ihr auch seid, ya'ti bikum Allahu jami'a, Allah wird euch alle samt bringen, also alle samt herbeibringen und versammeln. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, wahrlich, Allah ist über alle Dinge allmächtig. Und wenn wir dann nämlich vor Allah versammelt werden, was wird uns dann nützen? Die guten Taten, die gute Absicht hinter den Taten. Das ist, was wir eigentlich mitbringen müssen bei Allah, um bei Allah als erfolgreich durchgehen zu können. Er wird nach Taten fragen. Dann wird es keinen Nutzen mehr haben, einen bestimmten Namen zu tragen. Und selbst wenn dieser Name Ummatan Wasata ist. Sondern die Frömmigkeit wird nutzen. Sonst nichts. Dem Muslim geht es nicht darum, gewisse, Richtung einzunehmen und sich dann darauf auszuruhen, sondern Frömmigkeit zu verbreiten, zu praktizieren. Und nicht sich gegenseitig zu beschuldigen und sich immer ständig reinzuwaschen und in diesen Dingen sich zu verstricken und alles andere dabei zu vergessen.
ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
Und hier wird also nochmal genau nochmals und nochmals, daran sieht man auch, das war ja der erste Beispiel von Nasr im Koran, der erste Mal, wo den Muslimen eine Befehlsänderung gegeben wurde, und deswegen wird hier immer wieder noch genauer und noch genauer befohlen, und wo immer du bist, so wende dein Angesicht Richtung Masjid al-Haram. Und weil auch vielleicht dann die Propaganda so stark dagegen war, dass es immer wieder gesagt wurde, dass wo immer ihr seid, wo immer du bist, also Muhammad s.a.w., und wo immer ihr alle seid, wendet euch für das Gebet Richtung Kaaba Masjid al-Haram. Und warum? Allah gibt noch einen Grund, noch eine Weisheit dahinter. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً. Damit die Menschen kein Beweismittel mehr gegen euch haben, außer diejenigen von ihnen, die Unrecht tun. Denn, wie wir schon sagten, dass für die Araber der Jahiliya, die Mushrikin, für sie war ja die Kaaba auch schon ein Heiligtum. Und sie benutzten das dann als Argument, dass, guck mal, du hast doch gesagt, du folgst der Religion von Ibrahim a.s., warum betest du jetzt, seitdem du in Medina bist, Richtung Jerusalem? Das war ein Beweismittel für sie, ein Argument für sie gegen die Muslime. Und dagegen auch die Juden hatten als Argument, dass bei uns steht ja in der Prophezeiung, dass der letzte Prophet Richtung Kaaba beten würde. Warum betet ihr jetzt Richtung Jerusalem? Und darum sagt Allah hier nochmal, nein, wo immer ihr seid, betet Richtung Masjid al-Haram, damit die Menschen, Juden, Mushrikin und welche Menschen auch immer, kein Beweismittel mehr gegen euch haben. Damit ihr genauso seid, wie die letzte Umma von Muhammad s.a.w. sein soll, nämlich, dass sie die Gebetsrichtung der Kaaba einhält. Außer Allah sagt dann, إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ, es wird einige Menschen geben, nämlich diejenigen, die Unrecht tun, die zalim sind, die ungerecht sind, die werden nie von der Propaganda und Einwänden ablassen. Ja, auch wenn es alles perfekt ist und es keinen Beweismittel mehr gibt, es ihnen überall recht macht, trotzdem werden sie nicht ihren Mund halten, weil sie nämlich das Licht von Allah auslöschen möchten, weil sie neidisch sind, weil sie den Islam befeinden. Und was sagt Allah? فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي. So fürchtet nicht sie, sondern fürchtet mich. Und das ist eine große Sache. Wenn man umgeben ist von Propaganda und Feindschaft, ja, wir können das vielleicht ein wenig nachvollziehen. Wir leben auch in einer Zeit, wo der Islam nicht gerade sehr beliebt ist. Und besonders, wenn man den Islam richtig praktizieren möchte, man sich nicht gerade viele Freunde macht in der Gesellschaft. Ja, und Allah sagt, nein, egal wie sie reden, egal wie mächtig sie sind, egal wie logisch sie sich anhören, fürchtet nicht sie, sondern fürchtet mich. Subhanallah. Fürchtet nicht sie, sondern fürchtet mich. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ. Und damit ich meine Gnade, meine Gunst auf euch vollende und auf das ihr rechtgeleitet sein möget. Also, so wie ihr Richtung Kaaba beten sollt, so will ich auch meine Gunst an euch vollenden, nämlich, dass ihr jetzt die letzte Umma seid, und eure Eigenschaft wird es nämlich, soll es nämlich sein, dass ihr den besten Propheten, beste Gebetsrichtung, bestes Buch und alles Beste von Allah bekommen habt.
die Gnade von Allah ist an euch vollendet worden und auf dass ihr rechtgeleitet sein möget. So wie kama arsalna fikum rasulan, so wie die Gnade an euch vollendet wurde, so wurde auch an euch ein Gesandter entsandt. Minkum, der von euch ist. Also er ist aus eurem, er ist ein Mensch wie ihr und er kommt aus eurem Volk, er ist ein Araber wie ihr, er redet eure Sprache, er ist aus euren Reihen. Ihr könnt ihn sehr gut verstehen, ihr könnt ihn sehr gut nachahmen, weil er einer von euch ist. Was tut er? Yatlu alaykum ayatina, er verliest auf euch unsere Verse, den Koran. Wa yuzakkikum, und er reinigt euch, erläutert euch von schlechten Eigenschaften, von früheren falschen Einstellungen, von falschen Glauben. Und reinigt, poliert eure guten Eigenschaften. Wa yuallimukum al-kitaba, und er lehrt euch das Buch, den Koran. Er lehrt euch das Buch. Der Koran wurde nicht einfach in eure Häuser offenbart, sondern Rasulullah s.a.w. lehrte ihn euch. Also Stück für Stück. Er brachte euch bei, ihn richtig zu verstehen, ihn nicht falsch zu interpretieren, nicht falsch auszulegen, nicht falsche Prioritäten zu setzen, sondern ihn genauso zu verstehen, wie es von Allah offenbart wurde. Er brachte euch das Buch bei. Wal Hikma, nicht nur das Buch, sondern auch die Weisheit. Und wir haben schon mal gesagt, dass mit der Weisheit hier die Sunna gemeint ist. Nämlich die korrekte, richtige, situationsgemäße Auslegung des Koran. Und das ist die Sunna. Die Art und Weise des Propheten, den Islam zu leben. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, und er lehrte euch überhaupt, was ihr nicht zu wissen pflegtet. Was ihr vorher nicht wusstet. Und wir wissen, wenn wir uns die Gefährten des Gesandten von Allah sallallahu alaihi wasallam oder die Araber der Jahiliya betrachten, dass ihr Hauptbeschäftigung bestand darin, sich gegenseitig zu bekriegen. Analphabetentum war an der Tagesordnung. Sterndeuterei, Aberglauben, Blutsfäden, die schon seit Generationen betrieben wurden, waren an der Tagesordnung. Verschleppung von Frauen und Kindern, Versklavung war an der Tagesordnung. Glücksspiel, sich berauschen, Ehebruch, war an der Tagesordnung. Und genau diese Araber, diese Jahiliyyah, diese Dunkelheit, wenn wir uns eine Generation später betrachten, nachdem Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Buch verlesen hatte, nachdem er sie gereinigt hatte, nachdem sie die Lehre des Koran empfangen hatten und umgesetzt hatten, was sehen wir? Genau diese selbe Generation klopft an den Grenzen und erobert die Grenzen von Weltmächten, damaligen Weltmächten wie Iran oder wie Persien und von Rom, und verändert die Welt und taucht die Welt in das Licht von Allah. Und es sind Menschen geformt worden, die wir heute noch mit Liebe an ihnen gedenken, an ihre Gerechtigkeit, an ihre Liebe, an ihre Sanftmütigkeit, wie Abu Bakr, wie Omar, wie Ali radiallahu an, wie Osman radiallahu an, wie Aisha, wie all diese Menschen, die wir heute noch verehren und heute noch nachahmen wollen, was ihr Wissen, ihren Charakter, ihre Gerechtigkeit sind und all das, was sie so besonders macht, angeht. Also eine Generation, warum? Weil dieses Programm so perfekt war. Nämlich dieses Programm, was Allah selber offenbart hat, einen Gesandten entschicken, der nämlich was macht? Die Verse verlesen, Koran lesen, so wichtig ist das. Den Koran den Menschen zu verlesen. Selbst lesen und den Menschen verlesen und natürlich dabei zu verstehen. Yatlu, Tala Yatlu heißt wörtlich folgen. Also auch den Wörtern zu folgen, zu verstehen, was da gesagt wird. Und dann Yuzakikum, die Menschen reinigen. Nicht nur lesen, lesen, lesen und keinen Einfluss auf die Menschen haben. Die Menschen zu reinigen. Es muss irgendeine Wirkung auf die Menschen haben. Sie müssen besser werden. Sie müssen von allem, was bei Allah als schlecht gilt, gereinigt werden. Von falschen Glaubenseinstellungen, von falschen schlechten Charaktereigenschaften, von allem, was der Prophet sallam nicht tat oder nicht mochte. Reinigung, so wie die Sahaba gereinigt wurden. Wa yuallimukum al-kitaba wal-hikma, die Koran und Sunna zu lernen. Ja, auch nicht immer selber alles zusammenlesen. Ja, so die Sahaba lasen sich auch nicht alles selber zusammen, sondern sie hatten einen, und zwar den besten Lehrer, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und auch wenn Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Gefährten in andere Gegenden oder Länder sandte, um dort die Menschen den Islam zu lehren, dann sagte er nie, geh und bring dort eine Kopie des Koran hin. Das reicht und komm dann zurück. Sondern er sagte, nein, geh du und bring den Menschen den Koran bei. Lehre sie. Lehre sie, wie man betet. Lehre sie, den Koran richtig zu verstehen. Also es ist eine Tradition, einen Lehrer zu haben, ist eine Tradition, die vom Propheten ins Leben gerufen wurde. Und hier steht auch, يُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ. Allah hätte auch den Koran einfach so den Menschen direkt geben können. Aber er hat einen Lehrer, einen Gesandten geschickt. Der, يُعَلِّمُكُمْ, er lehrte euch. Und zwar nicht nur Koran, Koran und Sunna. Ohne die Sunna können wir den Koran, den Islam, nicht richtig verstehen. Und mit diesen Punkten können auch wir uns so verändern, wie die Gefährten des Propheten s.a.w. sich veränderten und dann auch nicht nur sich selbst veränderten, sondern auch ihre Umgebung so viel Kraft hatten und so gereinigt wurden, dass sie auch dann ihre Umgebung auf beste Art und Weise verändern konnten. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعَلَمُونَ. Und Allah sagt, kama, so wie in euch der Gesandte gesandt wurde, diese Ni'ma ist genauso wie die Ni'ma, dass ihr Richtung Kaaba beten könnt. Faskuruni askurkum. So gedenkt meiner und ich gedenke eurer. Nicht und, oder Faskuruni, gedenkt meiner, ich gedenke eurer. Subhanallah. Wenn man an Allah denkt, dann gedenkt er auch unserer. Washkuruli wa la takfurun. Und seid mir dankbar und seid mir nicht undankbar. Takfurun ist hier im Sinne von undankbar, also die Ni'ma, die Gabe von Allah zu verleugnen. Undankbar zu sein. Und washkuruli, seid dankbar mir. Shakar heißt wörtlich, oder ganz wörtlich, die ursprüngliche Bedeutung von Shakara ist, dass wenn man der Kuh wenig Futter gab und sie trotzdem viel Milch gab, Subhanallah, dann hat man dafür das Wort Shakara gebraucht. Daraus ist das Wort dann dankbar sein entstanden, dass man, wenn man etwas von Allah bekommt, das auch seiner dankbar erweist, das auch zurückgibt, indem man das nämlich richtig behandelt. Wie zum Beispiel, wenn ich jemand eine schöne Kleid schenke. Okay, und dann sehe ich, wie sie mit dem Kleid ihre Wohnung putzt. Das ist dann keine Dankbarkeit. Die soll das Kleid dann auch bitte so benutzen, wie ich es mir gedacht habe, nämlich zum Anziehen benutzen. Genauso Allah hat uns diese Ni'ma, diesen Gesandten, dieses Buch, dieses Ta'alim, diese Lehre geschenkt und diese Gnade, diese Gebetsrichtung uns dazu geführt. Dann müssen wir auch dankbar dafür sein und das alles genau so umsetzen, so befolgen, wie es von Allah offenbart wurde. Ansonsten wäre das وَلَا تَكْفُرُونَ, seid mir nicht undankbar. Ansonsten wäre das Undankbarkeit, wenn wir das nach eigenem Gutdünken ignorieren oder auch einfach nur falsch praktizieren. Und hier wird also auch nochmal die Vorzüglichkeit von Dhikr, von Gedenken an Allah unterstrichen. Das gedenket meiner, ich gedenke eurer. Subhanallah. Dass wer mit Allah ist, wer Allahs gedenkt, Allah ist mit ihm. Also nach Erhalten von all dem, von dieser Lehre, von diesem Gesandten, von all diesen Gaben von Allah, was sollen wir tun? Uns Allah erinnern. Unsere Beziehung zu ihm stärken. Dankbar sein. Das, was wir von ihm bekommen haben, so benutzen, wie er es für uns gewollt hat. Ja, und wenn man eine Gabe von Allah wirklich anerkennt, dann automatisch bezeugt die Zunge das. Mit Dhikr kommt auch Shukr. Mit Gedenken einer Ni'ma kommt auch die Dankbarkeit. Wie es auch in einem Hadith heißt, über Rasulullah s.a.w. wird zum Beispiel gesagt, dass keine Yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Rasulullah s.a.w. pflegte zu allen Zeiten Allah zu gedenken. Und wenn wir uns die Sunna betrachten, so wirklich, dass sogar wenn man zum Beispiel ins Bad geht, aus dem Bad rauskommt, das Haus verlässt, in das Haus reinkommt, vor dem Essen, nach dem Essen, für alles hat der Gesandte Allah uns eine bestimmte Art und Weise gelehrt, wie wir Allah dabei gedenken können. Damit wir in jeder Situation immer eine Beziehung zu Allah haben. Ja, das, wenn man jemanden liebt, dann muss man nicht ihn zwingen, an ihn zu denken. Ja, die Liebe kommt automatisch. Automatisch kommt die Erwähnung von dem, den man liebt, auf die Zunge. Und besonders, wenn man an die Gaben desjenigen denkt, an die Ni'ma, die derjenige uns gegeben hat, dann automatisch erinnert man sich daran und gedenkt dessen. Und wir zeigen unsere Dankbarkeit vor allem durch unseren Gehorsam und durch das Anerkennen der Gabe von Allah. Dass ja, wir sehen, das ist eine Gabe von dir. Wir sind dankbar dafür. Wir setzen das um, was du uns gegeben hast. in ein Hadith von Ahmed sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagte, O Sohn von Adam, wenn du mich bei dir erwähnst, so werde ich dich bei mir erwähnen. Dhikr, ja? Wenn du mich in einer Versammlung erwähnst, dann werde ich dich in einer Versammlung der Engel erwähnen, also in einer besseren Versammlung. Wenn du dich mir näherst, so wie man also eine Handbreit näherst, dann komme ich dir näher, so wie eine Elle, also eine Elle näher. Wenn du dich mir einer Elle, so wie eine Elle näherst, dann will ich mich dich nähern, so wie man ein Arm lang, also ein Arm lang nähern. Und wenn du zu mir gehend kommst, dann komme ich zu dir laufend. Subhanallah. Also wir machen so wenig und von Allah kommt so viel, obwohl es doch eigentlich umgekehrt sein sollte. Also Allah hat uns so viel gegeben und wir geben so wenig zurück und trotzdem erkennt Allah das an, was wir an kümmerlichen Taten ihm gegenüber tun. Subhanallah. Also nach Empfangen all dieser Gaben, was sollen wir machen? Wir halten nur mal fest, fastabiqul khairat, eilt zu den guten Taten. Wenn wir uns wirklich ändern wollen, dann müssen wir dieses Vier-Punkte-Programm, was wir gerade erwähnt haben, befolgen, nämlich Ayat verlesen, Kitab lehren, Sunnah lehren, also lernen natürlich für uns, und das hier, Reinigung, uns reinigen, durch nämlich diese Lehre, durch die korrekte Lehre uns reinigen. Und dann werden wir mit Allahs Hilfe auch diesen Status von Ummat und Wasata, so wie die Sahaba, so wie die Gefährten des Propheten, mit Allahs Hilfe erlangen und uns derer würdig erweisen und auch Zeugen sein können, im wahren Sinne des Wortes, und dieser Arbeit uns würdig erweisen. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا